Ja, okay. Dann herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung der Libertären Aktion Ostschweiz zum Thema Kapitalismuskritik Teil 1 mit dem Untertitel Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie. Für viele, welche hier sitzen, mag dieses Thema sicherlich eine Unterforderung darstellen, da sich viele hier sicher schon ausgiebig mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Trotzdem möchten wir auch dieses Thema in unserem Diskussionszyklus integrieren, da wir denken, es ist eines der wichtigsten Themen, mit denen sich auch heute eine radikale Linke beschäftigen sollte. Wir hoffen auch, falls hier einige sitzen, welche sich noch nicht groß mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, dass wir ein paar interessante Anregungen und Inputs liefern können, die vielleicht dazu verleiten, sich selbst weiterführend mit dem heute behandelten Gegenstand auseinanderzusetzen. Das Thema Kapitalismuskritik ist so umfassend, dass wir es in drei Teile aufgeteilt haben. Der erste Teil heute, wie schon gesagt, mit dem Untertitel Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie. Die weiteren Teile werden dann im Laufe des Diskussionszykluses wieder auftauchen und weitere Themen umfassen. Die genauen Daten findet ihr dann oder könnt ihr auf dem Flyer nachschauen. Und nochmal schnell vorweg, auch wenn wir das Thema in drei Teile aufgeteilt haben, ist es so umfassend, dass wir niemals, nicht mal im Geringsten, alles irgendwie ansprechen können oder behandeln können, geschweige denn diskutieren können. Deshalb versuchen wir uns auf einige der wichtigsten Punkte, sage ich mal, zu beschränken und wir werden versuchen, nur die Grundzüge einer Kapitalismuskritik zu skizzieren. Die drei Teile zum Thema Kapitalismuskritik stützen sich auf die marxische Kapitalismuskritik und insofern direkt auf das dreibändige Werk Das Kapital von Karl Marx mit dem Untertitel Kritik der politischen Ökonomie. Daher ist es notwendig, sich, bevor man überhaupt groß beginnt, mit harter Ökonomie sich rumzuschlagen, sich ein bisschen mit diesem Werk an sich auseinanderzusetzen, da es heutzutage nicht mehr sehr bekannt ist und auch jede Menge falsche Gerüchte und falsche Behauptungen darüber im Lauf sind. Oftmals wird gesagt, dass das Kapital nicht mehr aktuell sei, da es schon vor über 100 Jahren verfasst wurde und der Kapitalismus zu Zeiten von Marx vollkommen anders gewesen sei, als er es heute ist. Es ist ja auch eigentümlich, dass man solche Behauptungen meistens von Leuten zu hören kriegt, die sich selbst noch gar nicht groß mit dem Kapital auseinandergesetzt haben, beziehungsweise es noch nie gelesen haben. Denn Marx ging es in seinem Werk nicht um eine bestimmte Stufe des Kapitalismus oder um eine historische Epoche, sondern es ging ihm um den idealen Durchschnitt des Kapitalismus. Also es ging ihm um die Gesetze der kapitalistischen Ökonomie selbst und nicht um deren konkrete Form und Wirkung oder historische Erscheinungsform. Und spätestens, wenn man das weiß, dann sollte man auch merken, dass dieses Werk durchaus auch heute noch relevant ist und von großer Wichtigkeit ist und dass es sich durchaus lohnt, sich damit zu beschäftigen. Die kapitalistischen Gesetze sind die gleichen geblieben, auch wenn sie in veränderter Form auftreten mögen. Da gibt es auch Gegenmeinungen, zum Beispiel verwerfen Wissenskommunisten das Kapital mit der Begründung, dass sich vieles geändert hat, dass heutzutage die immaterielle Arbeit charakteristisch ist für unsere Gesellschaft und nicht mehr die materielle Arbeit und dass unsere Gesellschaft heutzutage eine Dienstleistungs- oder Wissensgesellschaft sei. Doch auch da muss man sagen, dass es sich immer noch um dieselben kapitalistischen Gesetze handelt wie damals. Die Lohnarbeit beispielsweise ist immer noch vorhanden, auch wenn ihr Inhalt vielleicht sich geändert hat. Und auch ein Wachstum des Dienstleistungssektors bedeutet immer auch ein Wachstum der unteren beiden Sektoren, Landwirtschaft und Industrie. Denn ohne eine Expansion der unteren Sektoren kann sich einer der oberen Sektoren bzw. der Dienstleistungssektor gar nicht entfalten. Das heißt, wenn man von einer Dienstleistungsgesellschaft spricht, dann heißt das gleichzeitig auch, dass sich ganzheitlich gesehen auch die Landwirtschaft und die Industrie vermehrt haben. Im Vorwort zur ersten Auflage schreibt Marx: An und für sich handelt es sich nicht um den höheren oder niedrigeren Entwicklungsgrad der gesellschaftlichen Antagonismen, welche aus den Naturgesetzen der kapitalistischen Produktion entspringen. Es handelt sich um diese Gesetze selbst, um diese mit eherer Notwendigkeit wirkenden und sich durchsetzenden Tendenzen. Wie schon angetönt, geht es Marx also um die Analyse der Gesetze, welche für den Kapitalismus von allgemeiner Gültigkeit sind und also unabhängig von der spezifischen Erscheinungsform des Kapitalismus oder seinem momentanen Entwicklungsgrad. Im Vorwort schreibt Marx zudem: Die Gestalten von Kapitalist und Grundeigentümer zeichne ich keineswegs in rosigem Licht. Aber es handelt sich hier um die Personen nur, soweit sie die Personifikation ökonomischer Kategorien sind, Träger von bestimmten Klassenverhältnissen und Interessen. Weniger als jeder andere kann mein Standpunkt, der die Entwicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation als einen naturgeschichtlichen Prozess auffasst, den Einzelnen verantwortlich machen für Verhältnisse, deren Geschöpf er sozial bleibt, so sehr er sich auch subjektiv über sie erheben mag. Ob man nun die Entwicklung des Kapitalismus als naturgeschichtlichen Prozess auffasst, wie Marx das tut, oder einzelne Menschen dafür verantwortlich macht, das hängt erstmal davon ab, wie man den Kapitalismus analysiert. Wie man den Kapitalismus dann kritisiert und vor allem, was man daran kritisiert, das hängt auch davon ab, was für ein Verständnis man vom Kapitalismus hat. Ob man am Kapitalismus kritisiert, dass die Bonzen so unheimlich... Oh. Moment, schnell. Okay, nochmals. Also, ob man am Kapitalismus kritisiert, dass die Bonzen so unheimlich reich sind und die Armen unterdrücken und ausbeuten, oder ob man den Kapitalismus als gesellschaftliches Verhältnis versteht, denen der Mensch untergeordnet ist und dem jeder Mensch gleichermaßen folgen muss, das hängt von der vorhergehenden Analyse ab. Heutzutage ist eine personifizierte Kapitalismuskritik sehr verbreitet, in der zum Beispiel die Bonzen mit ihrer Profitgier unter Beschuss geraten. Auch sehr beliebt ist die verkürzte Kritik an einzelnen Konzernen, welche mit ihrem Handeln für die vom Kapitalismus produzierten Übel verantwortlich gemacht werden. So zum Beispiel die Kritik an McDonald's oder Coca-Cola. Man sieht bei dieser Kritikform auch sehr gut, dass die ursprünglichen kritischen Gedanken von Marx durch unzählige Filter gelaufen sind und auf einfache und verkürzte Formeln reduziert wurden, die an und für sich überhaupt gar nichts mehr zu tun haben mit dem ursprünglichen kritischen Projekt von Marx. Wie Marx im vorherigen Zitat schon gesagt hat, sind die Handlungen von Gesellschaftssubjekten also nur Ausdruck der Verhältnisse, in denen sie leben. Sie sind insofern Charaktermasken, müssen den kapitalistischen Gesetzen folgen und bleiben ihnen sozial. Insofern ist es auch nicht angebracht, einzelne Menschen oder also den Menschen an sich oder gar einzelne Individuen für den Zustand der Gesellschaft verantwortlich zu machen oder für bestimmte gesellschaftliche Abläufe, sondern man muss den Kapitalismus als Produktionsweise verstehen, welche, wie schon gesagt, alle Menschen seiner Logik und seinen Gesetzen unterwirft. Die Kritik an Bonzen oder Kapitalisten oder anderen Symbolen, auf die man versucht, die kapitalistischen Gesetze in Form von Personifikation zu projizieren, also das ist eine vollkommen falsche Herangehensweise an die Sache, welche auch logischerweise eine falsche Praxis nach sich zieht. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es unglaublich wichtig ist, dass die radikale Linke sich wieder eine wirkliche Kapitalismuskritik erarbeitet, welche nicht bloß an Symbolen und Personen aufgehängt ist. Denn wie schon erwähnt, die Analyse bestimmt die Kritik und die Kritik bestimmt die Praxis. Wenn es daher bei der Analyse schon scheitert, dann kann bei der Kritik und vor allem bei der Praxis gar nichts mehr Korrektes herauskommen, sondern es muss fast was Verdrehtes herauskommen. Ja, das wäre jetzt so ein einführender Teil gewesen, der so ein bisschen allgemein in die Thematik einführen soll. Und ich werde jetzt das Wort weitergeben und ihr werdet jetzt noch einen Teil hören, der noch ein bisschen mehr die wirklich konkret ökonomischen Sachen behandeln wird.
Ja, okay. Also ich habe da zum Kapitalbind 1, zu den ersten Kapitel, werde ich kurz etwas erzählen über Gebrauchswert und Tauschwert bis zum Mehrwert. Dann. Aber vielleicht noch, sind bis dahin Anmerkungen? Möchte noch jemand etwas hinzufügen oder ja, eine Wortmeldung? Ja, dann beginne ich mal zuerst als kurze Einleitung, was überhaupt an der Ökonomie kritisiert werden kann. Das ist ein Zitat von ökonomiekritik.ch. Organisationsformen menschlichen Zusammenlebens sind nur dann kritisierbar, wenn in ihnen eine teilweise Freiheit vom Naturzwang verwirklicht ist. Insofern Menschen Naturwesen sind und als solche atmen, essen und sich wärmen müssen, sind sie nicht frei, sondern unterliegen einer Notwendigkeit. Nur insoweit es den Menschen gelungen ist, sich vom Naturzwang zu emanzipieren, kann das, was sie tun, Gegenstand der Kritik werden. Dem Begriff Gesellschaft ist vorausgesetzt, dass die Produktivkraft der Arbeit in einem Maße entwickelt ist, das Entscheidungsbereiche eröffnet, Möglichkeiten so oder anders zu handeln. Denn erst damit ist Gesellschaft von Natur überhaupt unterschieden. Diese Handlungsmöglichkeit erreichen wir durch Wirtschaften. Unter Wirtschaft oder Wirtschaften verstehen wir die Herstellung nützlicher Güter für den alltäglichen Gebrauch, das heißt die Produktion von Gebrauchsgütern für den gesellschaftlichen Bedarf und zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Dies und nichts anderes ist der Zweck von Wirtschaft, beziehungsweise die einzige sinnvolle und rationale Definition davon. Die elementarste Grundlage des Kapitalismus ist die Warenproduktion und daraus folgend der Warentausch. Damit nun aber die verschiedenen hergestellten Güter untereinander getauscht werden können, bedarf es eines gemeinsamen Maßes bzw. einer gemeinsamen Einheit. Wenn zwei Personen ihre Güter tauschen wollen, dann müssen beide Güter an irgendeiner gemeinsamen Sache verglichen werden. Da zwei verschiedene Gebrauchsgüter qualitativ nichts gemeinsam haben, also ich kann ja nicht ein Haus und einen Apfel qualitativ vergleichen, da sie beide vollkommen unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen. Also darum muss etwas Abstraktes als Vergleichsmittel dienen. Dazu wird, vereinfacht gesagt, die in einem Gut steckende Arbeitszeit verwendet. Denn allein die Arbeit schafft einen Wert. Beispielsweise hat ein Baum erst einen Wert, wenn er gefällt ist. Das heißt, wenn Arbeit ihn für menschliche Zwecke verfügbar macht. Dieser abstrakte Wert in einem Produkt ist der Tauschwert. Er ist abstrakt, weil man eben nicht erkennen kann, wie viel Arbeit darin steckt oder stecken sollte. Durch den Tauschwert wird jedoch der Austausch von qualitativ vollkommen unterschiedlichen Gütern ermöglicht. Sobald ein hergestelltes Gebrauchsgut auf dem Markt landet und in ein Austauschverhältnis mit anderen Gebrauchsgütern tritt, erhält es einen Tauschwert und wird somit zur Ware. Gebrauchswerte sind also konkrete Güter, die unsere unzähligen verschiedenen und individuellen Bedürfnisse befriedigen. Ein Haus hat keinen anderen Zweck, als einem Menschen ein Dach über dem Kopf zu geben. damit er nicht auf der Straße leben und frieren muss. Nahrung hat keinen anderen Zweck, als unser zeitweiliges Bedürfnis nach Essen zu befriedigen und unseren Hunger zu stillen. Okay, also hier ist erkennbar die Scheidung zwischen Gebrauchswert und Tauschwert, also zum Beispiel von einem Haus. Das hat den Gebrauchswert, darin zu wohnen. Den Tauschwert, aber damit ich beispielsweise, wenn ich ein Haus baue, etwas anderes dafür bekommen kann, was ich besser brauchen kann, bekommt das Haus einen Tauschwert, zum Beispiel 100 Arbeitsstunden. Und damit kann ich jetzt etwas völliges Verschiedenes eintauschen. Beispielsweise ja, 10 Computer oder sowas, wo die gleiche Menge Arbeitszeit darin steckt. In einer kapitalistischen Gesellschaft wird dieser Zweck der einzelnen Güter, der schlicht und einfach in der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse liegt, entfremdet und verdreht. Denn sobald ich Waren für einen Markt herstelle, kann ich natürlich nicht beliebig viel Arbeitszeit in ein Produkt reinstecken, sondern nur so viel, wie andere Hersteller dazu brauchen. Ich trete in Konkurrenz zu ihnen. Unternehmen müssen also konkurrenzfähig sein. Die hauptsächliche Folge daraus ist, es werden nicht nützliche Dinge hergestellt, um dafür viele andere nützliche Dinge bekommen zu können, sondern es wird Geld für Produktionsprozesse ausgelegt, um nach Beendigung dieser Prozesse mehr Geld zu haben als vorher. Geld, das in dieser Weise die Bestimmung hat, sich zu verwerten, ist die Grundgestalt von Kapital. Es muss das Ziel der Produzenten sein, ihre Ware einzutauschen und eine größtmögliche Geldmenge dafür zu erhalten, mit dem dann bestimmte andere Waren, Produktions- und Konsumtionsmittel einzutauschen sind. Also ich kaufe, um zu verkaufen. Ich produziere Tauschwert. Die Unternehmer unterliegen also ökonomischen Zwängen. Der Wert ist der Zweck der Produktion, der Gebrauchswert bloßes Mittel. Nun aber, gesellschaftlicher Reichtum setzt schon voraus, dass nicht immer nur schon Vorhandenes umverteilt wird, sondern dass ein gesellschaftlicher Überschuss resultierte. Das heißt, es kann nicht sein, dass der Reichtum daherkommt, dass gekauft wird und dann einfach versucht wird, teurer zu verkaufen. Denn so entsteht nicht mehr Reichtum. Gesellschaftlich gesehen bleibt dieser gleich groß. Es wird also vom äquivalenten Tausch ausgegangen. Nun ist die Frage, wie aus dem Austausch von Waren mehr Wert herauskommen kann, als zu ihrer Produktion eingesetzt wurde. Aus dem Ziel der einzelnen Kapitalisten, möglichst viel Geld einzunehmen, ist nicht zu erklären, wieso das Kapital insgesamt gewinnen kann. Es muss also irgendwoher neuer Wert hinzukommen. Und die einzige Ware, die Wert erschaffen kann, ist, wie wir gesehen haben, die Arbeitskraft. Doch auch beim Kauf von Arbeitskraft handelt es sich nicht um einen Betrug, sondern ebenfalls um äquivalenten Tausch. Also man tauscht gleicher Wert gegen gleichen Wert. In der Regel bekommen die Arbeiter den Wert ihrer Ware, den Wert der Arbeitskraft, ausgezahlt. Es geht also alles gerecht zu. Der Wert der Ware Arbeitskraft ist bestimmt durch die zu ihrer Reproduktion erforderte Arbeitsmenge oder anders gesagt durch den Wert der gesellschaftlich zu ihrer Reproduktion notwendigen Lebensmittel. Reproduktion bedeutet hier sowohl die tägliche Wiederherstellung des einzelnen Arbeiters, als auch die Erhaltung der Arbeiterklasse. Es müssen genügend zukünftige Arbeiter aufwachsen, um die verschlissenen Arbeiter zu ersetzen. Im Einzelfall mag es vorkommen, dass der Lohn vom Wert der Arbeitskraft abweicht. Allgemein ist das nicht möglich. Bekämen die Arbeiter weniger als zu ihrer normalen Reproduktion notwendig, wären irgendwann keine mehr da. Bekämen sie mehr, dann hätten sie irgendwann Reichtum angehäuft, den sie statt ihrer Arbeitskraft verkaufen könnten. Und auch dann wären sie als Arbeiter nicht mehr verfügbar. Wo entsteht also der zusätzliche Wert? Die Quelle ist der Gebrauchswert der Arbeitskraft. Diese vermag nämlich bei genügend entwickelten Produktivkräften in einem Tag mehr Wert zu erschaffen, als ihr Tauschwert ist, also als sie in Form von Lebensmitteln etc. verzehrt. Sie schafft mehr Wert, als sie braucht. Nehmen wir an, ich arbeite 8 Stunden für meine Firma, dann erschaffe ich Produkte im Wert von 8 Stunden. Für einen Tag benötige ich aber nur Waren im Wert von 3 Stunden, um meine Arbeitskraft zu erhalten. Diese 3 Stunden entsprechen auch meinem Lohn und der Arbeitszeit, welche die Gesellschaft oder ein gesellschaftlicher Gesamtarbeiter braucht, um meine lebensnotwendigen Dinge herzustellen. Oder anders gesagt, um meine Arbeitskraft zu erhalten, um zu leben, für einen Tag brauche ich Produkte, in denen ein Wert von gesamthaft 3 Arbeitsstunden steckt. Das heißt aber, ich arbeite noch zusätzlich 5 Stunden für meine Firma, ohne dafür Ersatzwert zu bekommen. Und genau diese 5 Stunden entsprechen dem Mehrwert. Für diese 5 Stunden bekomme ich keinen Wertersatz. Und genau diese 5 Stunden werden im marxistischen Verständnis als Ausbeutung bezeichnet. Im Unterschied zu den mittelalterlichen Leibeigenen, die in einem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Grundherrn standen, der dieses Verhältnis notfalls mittels eigener Gewalt durchsetzte, treten die modernen Lohnarbeiterinnen den Kapitalisten als formell freie und gleiche Eigentümer gegenüber. Sie schließen freiwillig einen Vertrag ab, der ihre eigene Ausbeutung zum Gegenstand hat. Es ist nicht die persönliche Gewalt des Kapitalisten, sondern, wie Marx es nannte, die stumme Gewalt der ökonomischen Verhältnisse, die sie dazu zwingt. Damit sich diese stumme Gewalt aber auch so richtig entfalten kann, muss die staatliche Gewalt dafür sorgen, dass einmal geschlossene Verträge auch eingehalten werden und dass das Eigentum auch wechselseitig akzeptiert wird. Indem sich der Staat den Eigentümer gegenüber, seien es nun Eigentümer von Produktionsmitteln oder nur von ihrer eigenen Arbeitskraft, ganz neutral verhält, sie als formell gleiche behandelt und nur verlangt, dass Privateigentum und Vertrag akzeptiert werden, garantiert er das Kapitalverhältnis, ohne dass davon irgendwo explizit die Rede wäre. Ja, das wäre es mal soweit gewesen. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Es ist natürlich an vielen Orten etwas vereinfacht gesagt. Ja. Gibt es dazu Anmerkungen oder Fragen vielleicht? Ja, also die Diskussion wäre eigentlich somit eröffnet. Das wäre die Einleitung gewesen.